Können wir dann, glaube ich, mit der Lehre dann beginnen? Ja, ich habe deshalb gefragt, weil es so wichtig ist, was man liest oder was man hört. Vor allem, dass wir als neutestamentliche Christen auch die neutestamentlichen Dinge lesen und studieren und kennen und wissen und dann auch handeln. Weil nur so werden wir auch erfolgreich sein. Die Christen, die sich ewig im Alten Testament und nirgendwo rumsuhlen, die werden auch das empfangen, was der alte Bund sagt. Aber wir sind ja in einem besseren Bund und darum haben wir auch den besseren Segen. Ist ganz einfach, oder? Und wir beschäftigen uns heute wieder mit Glauben, weil Glaube soll ja nicht so was Vages sein. Ja, ich glaub's, aber wissen tue ich es nicht so genau. Das ist nicht der biblische Glaube. Dieser Titel heute nennt sich, wenn Glaube zur Gewissheit wird. Also ich weiß, es ist fast der bessere Ausdruck wie ich glaube, weil wir unseren Glauben so weit trainieren, dass es für uns eine Gewissheit ist, ein Wissen und nicht so ein, naja, könnte sein oder nicht. In dem neuen Bund geht es einfach nach Glauben. Und zwar nach Glauben an das Opfer von Jesus und an ihn, an seine Person, als den menschgewordenen Gottessohn und auch an Glauben an seine Worte und weniger oder besser gesagt gar nicht, um das Gesetz des Mose, um die Gebote einzuhalten. Der Glaubende, der an Jesus glaubt, nicht irgendwie was glaubt, sondern an Jesus und sein Opfer, der hat durch das Glauben die Gnade von Gott empfangen, vollkommen gerecht zu sein, ohne eine eigene Leistung mit hineinzubringen. Einfach dieser Glaube ist ausschlaggebend und die Leistung hat Jesus gebracht. Ich habe euch ja ein paar Fotos geschickt in der Gruppe in WhatsApp von dem Film Die Passion, wo die Kreuzigung einmal ziemlich drastisch, aber glaube auch sehr authentisch dargestellt wurde, dass man mal sieht, was er wirklich getan hat. Weil die Religion hat so einen Jesus dargestellt mit ein paar kleinen Bluttropfen und ein paar verdorrten Wunden. So war es leider nicht, oder Gott sei Dank nicht. Er trug nämlich dort tatsächlich die Strafe für unsere Sünden, für die Sünde der Welt, die Krankheiten und die Armut und das Verlassensein und so weiter. Und das war nicht einfach. Und das ist dann ein echter Glaube, den wir Gott darbringen können. Und der ist ausschlaggebend. Und die Schrift sagt uns, dass es Gott gefällig ist, wenn wir Glauben mitbringen. Echten Glauben möchte ich dazu sagen. Hebräer 11,6 sagt uns klipp und klar, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Also müssen wir, um Gott zu gefallen, Glauben mitbringen. Und das gefällt Gott. Gott ist ein Gott des Glaubens. Und wenn du ihm gefallen willst, dann durch Glauben und weniger durch Werke. Also es sind Glaubenswerke, okay, dann ist wieder was anderes. Auf jeden Fall nicht durch Halten von Geboten und Vorschriften und brav in den Gottesdienst zu gehen und so. Wie viele auch denken, weil sie es so gewohnt sind von der Religion. Ich möchte ja nicht sagen, dass es falsch ist, in einen guten Gottesdienst zu gehen oder in einen Hauskreis, ist richtig, aber das ist nicht das Ausschlaggebende, das Gott gefällt. Wenn du in den Hauskreis oder in den Gottesdienst gehst, um gesunde biblische Lehre dort zu hören, um mit anderen Geschwistern zusammen zu beten, zu lobpreisen, ihm die Ehre zu geben, miteinander Gemeinschaft zu haben, ist alles super und gut. Aber einfach bloß in den Gottesdienst zu gehen, weil jemand gesagt hat, es steht in der Bibel, dass man die Versammlungen nicht oder meiden sollten, und dann willst du da gehorsam sein und ja, eigentlich bringt es da aber nichts, bist du da dabei gewesen, dann ist es ein bisschen falsch, die ganze Sache. Also geh mit richtiger Motivation. Und wenn dir deine Gemeinde oder da, wo du hingehst, das nichts bringt und du eher frustriert nach Hause gehst, dann lass es sein und beschäftige dich erst einmal mit der Schrift und den Wahrheiten. Also, du kannst Gott nur gefallen mit Glauben an diese wahren biblischen Aussagen vom Kreuz und dem ganzen neutestamentlichen Dingen, was da am Kreuz geschah. und das gefällt ihm. Und dieses Gefallen setzt auch seine Segnungen für dich frei. Das ist das Nächste, was darauf ihm folgt. Ja, es ist Gott nicht da und sitzt so oben und sagt, ja, gefällt mir super toll, aber er rückt nichts raus, oder? Also Glaube ist etwas, das Gottes Hand bewegt, das Gottes Motivation bewegt, kann man vielleicht auch sagen. Der Hebräerbrief in Kapitel 11, der Vers 1 erklärt uns, was der Glaube bewirkt. Ich lese mal vor. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein oder ein inneres Überzeugtsein, eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Also der Glaube verwirklicht das, was du hoffst, ja, oder das, was du erwartest von Gott. Der Glaube ist es, der das in Existenz bringt. Verwirklichen heißt, es kommt in die irdische Existenz, es wird sichtbar in deiner irdischen Realität. Die Segnung, das, was du erbeten hast oder was dir verheißen ist, macht dein Glaube sichtbar. Und für den Glauben ist es eigentlich schon sichtbar, auch wenn es in der Realität, in der irdischen Realität noch gar nicht sichtbar ist. Sagt uns der zweite Teil, dass er überzeugt ist von innen heraus, sich sicher ist und gewiss ist, dass das so ist, auch wenn es mit seinen irdischen Sinnen, mit den Augen zum Beispiel, nicht sieht. Aber der Glaube bringt es trotzdem in Existenz. Das ist das Tolle vom Glauben. Nicht hinsitzen, Däumchen drehen und warten, bis Gott vielleicht einmal angenehm ist und gerade Zeit hat und was tut für dich. Das ist kein Glaube. Das ist, was weiß ich, wie man, was das ist. Glaube erwartet. Glaube verwirklicht das. Glaube ist überzeugt, dass Gott gut ist, dass er dich liebt und dass er dir die Dinge geben will, wie er sie verheißen hat. Das ist ein überzeugter Glaube. Glaube ohne Zweifel. Das ist die Voraussetzung, die uns die Schrift auch gibt. Okay, also dein, nicht bloß meiner, sondern dein überzeugter Glaube bringt Ergebnisse. Verwirklich das, was du hoffst, was du erwartest, was dir versprochen ist. Aber es ist nicht das Wissen jetzt, das ich dir vermittle, das Wissen oder der Kopfglaube, sondern es ist der Herzensglaube, der von innen heraus total überzeugte Herzensglaube, der ist ausschlaggebend. Und das ist oft die Gemeinheit, weil man vom Kopf her meint, ja, man glaubt ja, aber wenn man ganz tief nach innen hört und wenn Schwierigkeiten auftauchen, was dann plötzlich aus dem Herzen für Zweifel, für Argumente und für Unglaubensregungen hervorkommen, ist manchmal ganz erschreckend, aber auch gut, weil dann kann man das angehen. Dann sieht man, wo der Haken ist und dann kann man da was mit dem Glauben draußen machen. Ich meine, die Information, die du aus der Schrift oder aus dem guten Buch, aus den Lehren bekommst und der dann erst einmal Kopfglaube erzeugt, ist gut. Das ist nicht falsch. Und wenn du dem dann zustimmst, das ist auch gut. Das ist zwar noch nicht der Herzensglaube, aber es ist einmal zumindest eine Zustimmung. Weil es gibt Leute, die stimmen dem nicht einmal zu, die sagen, ach, was willst du mit der Bibel und mit dem Jesus? Ich glaube das nicht, mich interessiert das nicht und so weiter. Da kann schon überhaupt keine Glaubensregung feststellbar sein. Aber wenn du dem schon mal zustimmst, dann ist es gut, dann fängt es an. Und wenn du aus dieser Zustimmung dann auch noch Glaubensbekenntnisse machst, dann verändert es die geistliche Situation, verändert es nach und nach dein Herz. Der Glaube bricht plötzlich auf und wird stärker. Und dann wird auch die Verwirklichung der ganzen Sache kommen. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, den viele nicht angehen, dass sie, ja, sage ich mal, oft und beständig gute Bekenntnisse machen, Glaubensbekenntnisse machen. Sie glauben vielleicht, aber sie bekennen nicht. Und das gehört dazu. Paulus hat gesagt, zur Errettung ist es schon so, dass du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und so gehören die zwei Dinge zusammen. Mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund es zu sprechen, zu bekennen. Dann wird es wirksam. Dann fängt es an, das hervorzubringen, was es sagt oder was du sagst. Und dann entwickelt sich so eine innere Gewissheit. so, wenn der Glaube ein bisschen anfängt zu zünden im Herzen, so innere Freude, so die Vorfreude, man sagt ja, die Vorfreude ist die schönste Freude, da ist was dran, das ist einfach das von innen heraus, wo du plötzlich weißt, ja genau, so ist es und es gehört mir, kann zwar momentan vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen und einschlafen, aber wenn du dran bleibst im Glauben, im Studieren und im Bekennen, wird es immer mehr, das Feuer wird immer stärker und es werden diese Dinge hervorkommen. Und wenn Widerstände kommen aus der Finsternis, wirst du sie überwinden, weil du das Schwert des Geistes in deinen Mund genommen hast und damit siegreich sein wirst. Also dieses vollkommene Überzeugtsein im Herzen von dem, was man glaubt, aber noch nicht sieht, ist ausschlaggebend, dass die Gebete erhört werden, dass das zustande kommt, was uns verheißen ist. Der Glaubende, der sieht das Gebet nämlich schon als erhört an. Der Glaubende ist nicht der, der jetzt betet und dann hinterher sich denkt, ah, Herr, was ist denn los, wo bleibt's denn, warum tust du nichts? Das ist der Zweifelnde. Der Glaubende glaubt, dass der Herr ihn liebt und sein Gebet schon erhört hat und dass es auch dementsprechend in seinem Leben sichtbar wird. Der Elia ist ein Beispiel aus dem Alten Testament, im 1. Könige 18, ab Vers 1. Der glaubte dem, was Gott ihm sagte, und sein Diener, der hat das Wort Gottes nicht gehört, der hat auch nicht geglaubt, der hat auf die irdischen Umstände geschaut. Lesen wir ein paar Verse vor. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich ab, ich will Regen geben auf dem Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen, die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Also 3 Jahre Dürre, es gab kaum mehr was zu essen und zu trinken. Und Gott hat zu Elia gesagt, dass er es regnen lassen will. Und Elia sagte dann zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Also Elia hat im Geist gehört. Man kann auch im Geist hören, nicht bloß sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Er hörte den Regen schon rauschen, obwohl es noch gar nicht geregnet hat. Und dann sagte er zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. Und das 7-mal. Also der Diener musste 7-mal nachschauen, ob es regnet oder nicht. Elia musste nicht nachschauen, er wusste, es kommt, weil Gott es ihm gesagt hat. So, und es geschah beim 7-mal, da sagte er, der Diener, siehe, eine Wolke, so klein wie eine Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker Regen, und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Israel. Also, beim 7-mal sah er dann schon ein kleines Wölkchen, und Elia hat dem König Ahab gleich einmal gesagt, los, spann ein und fahr, weil sonst hast du ein Problem mit deiner Kutsche, weil dann wird es sehr stark regnen. Und schon ging's los. Er glaubte Gottes Wort, obwohl im Natürlichen noch nichts zu sehen war. 7-mal war der Diener am Berg oben, hat aufs Meer geschaut, nichts zu sehen, erst beim 7-mal. Also Gott hat sein Wort verwirklicht und der Glaube von Elia hat sein Wort verwirklicht. Also der Vater, unser Gott, unser lebendiger Gott, vermag das alles zu tun. Ja, der mag es so hinzudrehen, dass 3 Jahre nicht regnet und er kann auch dann wieder Regen schicken. Also Gott steht auch über dem Wetter und über dem Klima. Also macht er jetzt da nicht ein Riesenproblem, weil alle sagen vom Klimawandel. Es hört sich so an, als wäre der Herr zu blöd, mit dem Klima zurechtzukommen. Unser Gott regelt es. Ja, ich sage ja nicht, dass wir nicht auf die Umwelt schauen müssen, aber verrückt machen brauchen wir uns jetzt nicht da mit dem ganzen Pipapo. Die Schrift sagt in Epheser 3,20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt und so weiter. Also hörst du das? Dem aber, unserem Gott, der über alles hinaus zu tun vermag, Also über mehr, als wir überhaupt uns ausdenken können oder beten können. Er kann noch mehr tun. So ist unser Gott. So ist unser himmlischer Papa. Der hat ja die Schöpfung geschaffen mit einem Wort. Er sprach und es war da und es geschah einfach. Also keine Sorge, ja, wenn die Nachrichten dich verrückt machen wollen, sorge dich nicht. Gott ist größer als die ganzen Nachrichten zusammen. Und deine Nachrichten weißt du nämlich gar nicht sicher, ob das jetzt stimmt, was die sagen. Weil wenn du dir 5 verschiedene Programme anschaust oder anhörst, dann hast du 5 verschiedene Nachrichten gekriegt. Und in der Regel schlechte Nachrichten, weil die haben es verlernt, gute Nachrichten zu bringen, obwohl das eigentlich besser wäre für die Leute. Okay, haben wir ein bisschen abgekommen, aber es muss auch mal gesagt sein. Dein Glaube muss sagen, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei meinem Papa ist alles möglich. Er ist der Herr über alles. Und Jesus sagte deshalb, dem Glaubenden ist alles möglich. Und er sagte, bei Gott sind alle Dinge möglich. Kannst du nachlesen, Markus 10, 25 und Markus 9, 23. Also nicht bloß Gott sind alle Dinge möglich, sondern auch dem Glaubenden ist alles möglich. Und da gehörst du und ich dazu. Ja, oder jeder Glaubende. Nicht jeder, er hat nicht gesagt, allen Religiösen ist alles möglich. Nein, dem, der glaubt, ist alles möglich. Das ist ein Unterschied. Und der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was wir erwarten, was wir erbeten haben, von dem, was verheißen ist. Und der Glaube ist auch da beharrlich überzeugt von all diesen Dingen, auch wenn er noch nicht sieht. Jetzt setzen wir ein bisschen freie Übersetzung von Hebräer 11,1. Der Mensch ist es gewohnt, nach seinen 5 Sinnen zu reagieren, agieren, zu beurteilen. Und wenn er dann das Wölkchen noch nicht sieht am Himmel, dann regnet es nicht. Kann nicht sein. Wenn das Knie noch wehtut, dann ist es nicht geheilt, weil sonst wird es ja nicht wehtun, sagt der Verstand, weil er von seinen Sinnen die Information bekommt, das Knie tut weh. Aber es ist eine irdische Wahrheit. Und die höhere Wahrheit ist das, was Gott zu dem Fall sagt. Da musst du dich mit dem beschäftigen, was Gott zu dem Fall sagt. Und mach das lieber schon vorher, wenn du anfängst, erst dann zu suchen, was Gott sagt, wenn das Problem schon riesengroß ist, dann wird es eng. Also eine Basisgrundlage des Glaubens musst du dir vorher aufbauen. Und wenn dann irgendwas kommt, das Schwierigkeiten bereitet, dann kannst du dann auch mit den Basisglauben ganz gezielt das suchen, was Gott jetzt ganz konkret zu deinem Fall sagt und das auch glauben und aussprechen, bekennen. Dieser Hebräer 11,1 wird ja in verschiedenen Übersetzungen leicht abgeändert übersetzt. Und ich habe mal gelesen in einer anderen Übersetzung, der Glaube ist ein Beharren auf die Dinge. Also Glaube ist ein bisschen was Hartnäckiges. Ja, wenn du einen zielführenden Glauben hast, nicht so ein, ja, irgendwo so im Nebel rumtapsend, sondern ganz gezielt, das ist ein Fakt, das brauchen wir, dann ist dieser zielführende Glaube und der muss hartnäckig sein und er muss darauf bestehen, was die Verheißung in der Bibel sagt. Und der Glaube muss auch immer wieder entsprechend seine Bekenntnisse ablegen, weil das hält ihn erstens am Leben, zweitens macht es den Glauben stärker, drittens sind solche Bekenntnisse ein Abschießen von feurigen Pfeilen gegen den Feind, gegen die Widersacher, die dir den Glauben madig machen wollen, und dann wirst du auch siegreich sein. Und der Tag und die Stunde wird kommen, wo du das empfangen oder wo du das erlebst, was dir verheißen ist, es wird verwirklicht. Es kann nicht anders sein, weil sonst wäre unser Herr ein Lügner. Der Glaube wird immer wieder mit Gottes Wort genährt, wenn du studierst. Wie wir vorher gesagt haben, Römerbrief zum Beispiel lesen, ganz eine gute Sache. Der Römerbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, das sind so Basisdinge, die uns im Glauben und in der Wahrheit des Neuen Testaments stabilisieren und siegreich machen können. Glaube wird genährt, der Geist in uns wird genährt durch das Wort Gottes, genauso wie der Körper durch irdische Nahrungsmittel genährt wird. Und wenn du deinem Körper mal 2, 3 Tage nichts gibst, dann geht er ganz schön in die Knie. Und so sollst du auch deinem Geist immer wieder Nahrung geben, damit er nicht in die Knie geht, weil sonst kommt er unter das Joch des Satans. Und das ist unangenehm. Dann wird er schwach und ja, schwach und krank oder unwirksam. Und dann hast du Probleme. Dann bist du nicht mehr oben auf, sondern unten drunter. Aber wir Glaubenden sollen oben auf sein, über der Situation, übernatürlich. Und von oben her herrschen und regieren und uns nicht irgendwie vom Feind auf dem Kopf herumtrampeln lassen, sondern er muss unter unsere Füße. Wenn jemand auf dem Kopf trampelt, dann sind es wir. So ist es richtig rum. Weil Gottes Wahrheiten, die biblischen Verheißungen, erzeugen Glauben oder sie stärken auch den Glauben. Und wenn du was Falsches hörst, bewirkt es das Gegenteil. Du wirst es selber merken, wenn du mal ein bisschen geistlich geworden bist und du merkst, das, was ich jetzt da gehört oder gelesen habe, irgendwo tut mir das gar nicht so richtig gut. Vielleicht hat es der Verstand noch gar nicht ergriffen, merkt, dass es falsche Infos waren oder Irrlehre oder ist ja egal was. Aber der Geist in dir, der fühlt sich unwohl, irgendwas stimmt nicht. Dann kannst du davon ausgehen, hoppla, da war jetzt irgendwas nicht ganz astrein. Der Geist in mir schlägt Alarm. Das ist gut. Ja, wir sollen auch vom Geist geführt werden. Und der Geist in uns ist nämlich mit Gott in Verbindung, mit dem Heiligen Geist in Verbindung und das spielt zusammen. Okay, also der Glaube, wenn er anfängt zu zünden, entsteht Vorfreude, haben wir vorher schon gesagt, dann fängt er an, überzeugt zu sein. Ja, dann ist es der Glaube zum, ja, eine Gewissheit, nicht mehr ein, ich glaube es ein bisschen so, sondern eine Gewissheit, auch wenn er es noch nicht mit seinen Sinnen sehen kann, aber im Glauben, im Herzen, sieht er die Sache schon. Wir sehen ja auch im Glauben, dass Jesus für uns gekreuzigt wurde, weil wir sind ja auch nicht dabei gewesen. Und das, die Fotos, das ist dann auch bloß irgendein Mensch, der da Jesus spielt. Es gab auch keine Fotos damals. Ne? Aber im Glauben können wir es wirklich annehmen, dass Jesus für uns gekreuzigt wurde und dort unsere Schwachheiten trug, unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Leiden, unsere Sünden, die Strafe, den Fluch, die Armut und so weiter. Das kann nur der Glaube erfassen. Und wenn du dich damit beschäftigst, wird dieser Glaube auch dementsprechend das ergreifen und du wirst es plötzlich merken, hey, tatsächlich, er hat ja meine Krankheiten getragen. Ich muss sie ja nicht mehr tragen. Er ist ja für mich arm geworden. Ich muss ja nicht mehr armer Schlucker sein. Er hat ja den Fluch getragen. Jetzt bin ich ja frei von jeglichem Fluch. Das dauert, bis das durchdringt. Aber wenn man sich nicht mit dem beschäftigt, wird es nicht durchdringen. Weil dann stülpt dir der Satan so einen finsteren Sack über deinen geistlichen Kopf und alles ist finster. Aber wenn du dich mit dem Licht des Wortes beschäftigst, dann wird es hell. Und dann wirst du siegreich sein. Und dieser Glaube geht zwangsläufig in Konfrontation mit allen möglichen Zweifeln, Unglauben, Irrglauben, Irrlehren, Verdammnis, wo das Gesetz gelehrt und gepredigt wurde, satanische Lügen und Festungen und Mächte werden durch diesen Glauben attackiert. Ja, und es muss aber sein, weil es ist fast wie ein Ausbrechen oder ein Durchbrechen, wenn du anfängst zu glauben. Und das musst du wissen und dich nicht wundern, wenn plötzlich Widerstände auftauchen, die deinen Glauben wieder unter den Teppich bringen wollen und zerstören wollen. Also musst du feststehen und dich partout nicht abbringen lassen von deinem Glauben, von der Wahrheit der Schrift und immer lauthals bekennen, was geschrieben steht, was die Schrift sagt, was du glaubst, dann wirst du diesen guten Kampf des Glaubens auch gewinnen. Weil dann die Wahrheit durchbricht. Die Wahrheit des Wortes Gottes bricht durch. Es macht dich frei. Frei von all diesen Blockaden. Und am schlimmsten sind die Blockaden, wo Irrlehren gepredigt wurden und man hat sie angenommen, weil man gesagt hat, ja, das hat der Pastor gesagt, das muss ja schließlich stimmen. Und man hat es nicht geprüft anhand des Neuen Testaments und anhand dessen, was der Geist in uns Zeugnis gibt. Und dann nimmt man sowas an und dann hat man sich eine Blockade eingehandelt Und man wundert sich, weil nichts vorwärts geht, weil Gebete nicht erhört werden und, und. Und aus diesem Gefängnis muss man wieder ausbrechen. Und es geht nur über die Wahrheit, weil die Wahrheit macht frei. Und die Wahrheit bricht diese Ketten, diese Mauern nieder. Da hast du mal vielleicht eine Zeit lang einen kleinen Zwiespalt. Wenn die Logik und der Verstand gegen die Wahrheiten und Überzeugungen des Wortes und des Herzensglaubens arbeiten, ja, dann geht es mal ein bisschen hin und her. Aber bleib bei der Wahrheit des Wortes und dessen, was du im Herzen glaubst, was du dich entschieden hast, und du wirst den guten Kampf des Glaubens auch gewinnen. Timotheus 6,12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also es ist ein guter Kampf, weil du den Glaubenskampf auch gewinnen kannst und dann siegreich sein wirst und die Segnungen und all die guten Dinge dich auch erreichen und das, was du geglaubt hast, sich verwirklicht in deinem Leben. Wenn du, wie ich vorher sagte, diesen religiösen Lügen Glauben schenkst, sie als Wahrheit ansiehst, dann werden sie dir Niederlagen bringen. Du wirst Niederlagen einstecken und gar nicht recht wissen, warum. Und ich sehe einfach so viele Christen in der Christenheit, die genau an dem Punkt stecken. Sie meinen es gut, sind aufrichtige Leute, aber stecken in der Niederlage und wissen nicht, warum. Ja, aber ich glaube doch eh, ich lese doch eh in der Bibel, ich gehe doch eh in Gottesdienst. Ist alles toll. Aber wenn nicht die Wahrheit ist, dann wirst einfach nicht frei. Die Wahrheit macht frei, hat Jesus gesagt, und die Lüge bindet. Das ist ganz einfach. Und diese Lügen und die religiösen Lehren ersticken das Wort. Oder besser gesagt, es entkräftet das Wort. Es entkräftet die Wahrheit. Und wenn dann keine Kraft da ist, wie soll dann ein Durchbruch geschehen? Wie soll dann das hervorkommen, was das Wort sagt, wenn man überhaupt nicht das Wort glaubt, sondern der Lüge glaubt? Darum ist es ja immer wieder Hauskreis, Bibellehre. Darum sage ich ja selber auch lesen, studieren, drüber nachdenken, meditieren. Wenn man nicht klarkommt, vielleicht einmal nachfragen und auch beten. Herr, zeig mir's. Und wenn es dann wieder nicht klarkommst, dann lass es einfach mal so stehen. Vielleicht ist zuerst eine andere Sache notwendig zu lernen und zu wissen. Und ein paar Wochen oder Monate später ist diese Sache, wo du jetzt vielleicht hängen geblieben bist, plötzlich klipp und klar. Der Geist führt dich. Wenn du ehrlichen Herzens suchst, wird der Heilige Geist dich auch ganz ehrlich dahin führen, wo es gut ist. Vor allem diese Warum und Aber, das sind so große Feinde des Glaubens. Da machen wir einen Bogen rum. Wir sind nämlich nicht abergläubisch, ja, sondern wir sind biblisch gläubig. Das ist wichtig. Und dieses Warum und Wieso und Weshalb, das ist oft schon mal ein Problem. Viele Christen beschäftigen sich nämlich mit der Frage, warum werden meine Gebete nicht erhört? Das ist eigentlich eine ganz legitime Frage, wenn du merkst, ich bete zwar, aber es tut sich nichts. Und dann fangen sie aber dummerweise an zu suchen nach Ursachen, nach Sünden und wo sie noch Buße tun müssen, weil ihnen das in Gemeinden auch so gelehrt wurde. Und dann gab es ja früher, ich kann mich da noch erinnern, auch so Seminare sogar, da musste man dann schauen, wo ist noch Vorfahren schuld, was hat der Opa im Krieg angestellt oder irgendwie solches Zeug suchen. Aber ich habe gemerkt, das tut nicht gut. Wenn du da irgendwo rumsuchst, in alten Dingen, in Sünden oder auch in deinem alten Leben, das ja eigentlich schon vergangen ist, mit Jesus gekreuzigt ist und wir sind eine neue Schöpfung geworden, dann greifst du den Alten wieder aus, den Sünder, und du landest direkt in der Verdammnis. Da schaut man auf das Falsche, auf die Ursachen, auf die Sünden, auf was weiß ich was alles, und man schaut nicht auf das Erlösungswerk. Der einzige Grund, warum Gebete nicht erhört werden, möchte ich fast sagen, ist das, weil man nicht auf das hinschaut, was Jesus getan hat, weil man noch andere Dinge mit hineinnimmt und auch noch als legitim hinstellt. Das Sündenproblem ist gelöst. Die Vorfahrenschuld geht dich nichts an. Es hat alles Jesus ans Kreuz getragen. Schluss, aus. Ja? Aber über solche Methoden schiebt der Teufel den Christen Lügen unter und richtet Blockaden auf. Und dann ist die Frage, warum werden meine Gebete nicht erhört, überhaupt nicht beantwortet. Im Gegenteil, es wird eigentlich noch schlimmer. weil Gebete tatsächlich nicht beantwortet werden können, weil die Blockaden noch stärker geworden sind. Wenn man sich schon Fragen stellen soll als Christ, dann ist es vielleicht sinnvoller, die Frage so zu formulieren: Warum erhört mein Vater meine Gebete? Ja, warum erhört er eigentlich meine Gebete? Das ist eine positive Ausrichtung einer Frage. Nicht warum erhört er nicht, sondern warum erhört er meine Gebete? Vielleicht hast du die Frage noch nie gestellt. Warum erhört mein Vater, mein himmlischer Papa meine Gebete? Und dann kannst du Antworten suchen. Grundlegende Antwort ist schon mal, weil Jesus gesagt hat, dass er die Gebete erhört. Und dann nimmst du die ganzen Bibelstellen, wo Jesus über Gebet lehrte, oder auch der Paulus, und dann wirst du erkennen, hey, tatsächlich, dass Jesus hat gesagt, wer bittet, der empfängt, zum Beispiel. Ganz einfache Sache. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig werde, zum Beispiel. Das ist eine Antwort auf die Frage, warum erhört mein Vater meine Gebete? Und was noch ganz, ganz super wichtig ist, vielleicht weißt du es noch gar nicht, weil er dich liebt. Hey, weil er dich liebt. Weil deine Sünde schon lang vergeben ist. Weil das Erlösungswerk alles vollbracht hat. Und er liebt dich uneingeschränkt. Du bist sein Kind und er ist dein Papa. Und er liebt dich und er möchte alles Gute für dich tun. Darum erhört dein Papa deine Gebete. Das ist immer eine gute Frage und du kannst auch gute Antworten finden. Und das ist die Wahrheit. Und dann lösen sich die Blockaden, die man dir vielleicht untergejubelt hat, wieder auf. Wenn man es ganz gezielt machen könnte, oh, warum bin ich noch nicht geheilt? Oder andere Frage, warum heilt Gott? Warum heilt mich Jesus? Immer die Frage, so gestellt oder so gestellt. Wenn du das nachgehst, warum heilt mich Jesus? Nicht die anderen, sondern mich, warum heilt mich Jesus? Und da suchst, dann wirst du das finden, warum er das tut. Das erzeugt einen richtigen Glauben in dir. Das erzeugt Freude und dann wird auch die Erhörung kommen. Die Verwirklichung wirst du erleben. Er liebt dich und deshalb heilt er dich. Er hat deine Krankheiten schon lange an seinem Leib getragen. Ja, er hat es schon getan. Es ist bereits erledigt. Warum soll eine Krankheit auf zwei Personen liegen? Sie lag auf Jesus, dann braucht sie nicht mehr auf dich liegen. Damit musst du dich beschäftigen. Nicht mit warum und weshalb und ich spüre es ja noch nicht, ich sehe es ja noch nicht. Weil das erzeugt nicht den Glauben. Aber echter Glaube, schriftgemäßer Glaube, löst die Blockaden wieder auf. Also du hast Chancen. Nicht denken, oh, warum sind jetzt so viele Blockaden, ach, hilft nichts. Das stimmt nicht. Beschäftige dich mit der Wahrheit und die Wahrheit wird durchbrechen, Blockaden zerschmettern, Zweifel und Unglauben, falsche Fragen beseitigen und du wirst Ergebnisse bekommen. Ein bisschen helfen dann auch noch Zeugnisse hinzu, wenn du mal hörst, der und der ist da und da so und so geheilt worden. Oder auch biblische Berichte von Heilungen. Oder vielleicht hast du eine Erinnerung, wie du selber schon mal in irgendeiner Sache geheilt worden bist. Das können deinem Glauben schon noch ein bisschen Nachdruck verleihen, ein bisschen aufhelfen. Weil du brauchst ja diese Gebetserhörung. Es ist ja schon toll, dass die Leute damals, vor 2000 Jahren, geheilt worden sind. Oder heutzutage der dort und der da. Aber du brauchst es jetzt. Es nützt ja nichts, wenn der vor 2000 Jahren geheilt worden ist, wenn du heute die Heilung nicht empfangen kannst. Also du musst an deinem Glauben feilen und deine Gedanken zurechtrücken, damit auch du geheilt wirst. Ganz einfach. Gut gesagt, ganz einfach. Ganz so einfach ist oft nicht, weil ja, Widerstände zwischen den Ohren oft einmal ziemlich hartnäckig sein können. Aber wir wollen doch, dass sich die Verheißungen Gottes verwirklichen in unserem Leben. Dass Gebetserhörungen kommen und dass wir sehen, wie der Herr Wunder wirkt in unserem Leben oder durch uns an anderen Menschen. Und damit, deshalb müssen wir das Wort Gottes und seinen Willen einfach auch kennen. Unsere Position in Christus musst du in- und auswendig kennen, dass du weißt, wer du bist und wo du bist, oben auf und unten drunter, in Herrschaftsautorität mit Jesus Christus zu Rechten des Vaters. Und diese Position musst du einnehmen, dann kannst du auch seinen Willen in deinem Leben durchsetzen. Denn die Christen sollen nicht die armen Haschel sein, die so rumlummern und oh, hoffentlich kommt der Herr bald und hoffentlich tut er mal wieder was Gutes für mich, sondern der Herr möchte, dass wir, die Söhne und Töchter Gottes, als solche offenbar werden, als solche wahrgenommen werden, weil wir regieren in unserem Leben, weil das geschieht, was wir im Glauben sagen und weil die Verheißungen Gottes sich in unserem Leben sichtbar machen und offenbar werden, weil wir gesegnet sind, weil er für uns zur Armut wurde und so weiter. Das muss gesehen werden und der Satan muss eine auf die Rübe bekommen, wenn er irgendwo seinen Kopf raussteckt und versucht, dich oder mich oder irgendjemanden zu berauben und zu attackieren. Ja, nicht wir laufen davon, von Satan, der schon wieder. Nein, umgekehrt, die finsteren Mächte müssen Reis ausnehmen, wenn wir auftreten, weil wir sind das Licht und die anderen sind die Finsternis. Und zwangsläufig ist es so, wo Licht ist, muss Finsternis zurückweichen. Umgekehrt geht's nicht. Ja, du kannst nicht in einen Raum reingehen und die Finsternis einschalten, damit das Licht weg ist. Ja, du schaltest das Licht ein, damit die Finsternis weg ist. So rum ist richtig. Gut, jetzt schauen wir mal diesen Hebräer 11,1 genauer an. Wenn wir den ein bisschen persönlicher gestalten, dann kannst du sagen, unser Glaube verwirklicht das, was wir erwarten. Er ist sich der Dinge gewiss, die er noch nicht sieht. Oder wenn du das noch mehr machen willst auf dich persönlich und noch ein bisschen mehr hineinlegen willst, dann könntest du auch so sagen, mein überzeugter Herzensglaube verwirklicht das, es macht es sichtbar, es bringt es in die natürliche Welt in Existenz, was ich jetzt hoffnungsvoll erwarte, das, was ich erbeten habe, was mir verheißen ist, was Gottes Wort mir zusagt. Mein Glaube ist beharrlich, er besteht darauf, und ist schon völlig überzeugt von all diesen Dingen, die er erbeten hat, aber im Natürlichen noch nicht sieht. Also so lange könnte man diesen Vers gestalten und dann steckt da viel mehr Leben drin. Also es ist dein überzeugter Herzensglaube, der das verwirklicht, was die Schrift, die Verheißung dir zugesagt hat. Ja, Verheißung heißt auch Versprechung. Ja, Gott hat uns was versprochen. Das ist verheißen, das klingt ein wenig so religiös irgendwie, ja, könnte sein oder so. Aber Gott hat es versprochen. Ja, Verheißung heißt Versprechen. Und da kann sich dein Glaube drauf stellen. Gott hat versprochen, Gott hat zugesagt. Ja, das baut deinen Glauben auf. Und dann kann dein Glaube auch das schon erfassen, obwohl es die fünf Sinne noch nicht erfassen. Aber da muss man dran feilen, da muss man sich damit auseinandersetzen. Und wenn dann ein Glaubensgebet gesprochen ist, dann ist es im Geist bereits erhört, auch wenn es die fünf Sinne noch nicht sehen, aber es wird unweigerlich sichtbar, weil es im Geist dann schon geschehen ist. Ja, Gott muss ja nicht jetzt erst warten, oh, jetzt muss ich erst noch das oder jenes tun, er hört dein Gebet. Es ist möglich, dass sich in der natürlichen Welt noch einiges verändern muss, ja, oder auf der geistlichen Ebene der Finsternis, die erst einmal noch zurückweichen muss, dass es durchbricht, das mag ja sein, aber von Gott, aus Gottes Sicht, wenn du im Glauben gebetet hast, hat er es für dich schon getan. Und das macht es gut für deinen Glauben, wenn du das weißt. Wenn du dir nicht sicher bist, hat er jetzt oder hat er nicht, dann geht es schon wieder los, dann funktioniert es nicht so recht. Genauso wie Jesus deine Krankheiten bereits getragen hat, genauso ist es so, dass du sie jetzt bereits nicht mehr tragen musst. Das ist genau das, was die Schrift uns damit hier sagen will. Jetzt können wir mal ein bisschen schauen, weil wir sollen ja auf das Evangelium vom Kreuz schauen. Und da müssen wir wissen, um unseren Glauben einsetzen zu können, was haben wir nun durch sein Kreuz tatsächlich bekommen, durch dieses Opfer am Kreuz. Und wie können wir das durch den Glauben auch verwirklichen? Also die Erlösung, sie ist vollbracht. Sie ist vollkommen vollbracht. Jesu Worte waren ganz zuletzt, es ist vollbracht. Das musst du fix machen in deinem Herzen. Es ist vollbracht, heißt, es muss nicht nochmal irgendwas dazu getan werden. Unsere Erlösung ist vollbracht. Das musst du wissen, wichtig. Wenn dir jemand sagt, ja, du musst aber noch dieses und jenes Gebot halten, dann hat er dich angelogen. Die Schrift sagt in Epheser 1,7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also in ihm, das ist das Wichtigste, dass du in der Position bist, in ihm. Dann hast du nämlich durch sein Blut die Erlösung schon in der Tasche. Die ganzen Sünden, die ganzen Vergehungen wurden dir bereits vergeben, weil einer dafür gesühnt hat. Und das war eine riesengroße Gnade. Selbst die geerbte Sündennatur Adams ist gesühnt. Die Sünde der Welt ist gesühnt, ist damit gemeint. Das Lamm Gottes hat die Sünde der Welt getragen, weggenommen, gesühnt. Nicht die Sünden der Welt steht da drin, sondern die Sünde. Ja, die Adamssünde, das ist das Urproblem. Seitdem sind die Menschen als Sünder unterwegs. Das haben sie einfach geerbt. Aber das hat Jesus erledigt. Es hat alles ihn getroffen, das Lamm Gottes. Und da war der Mensch erst von Gott getrennt, von diesem Lebensstrom, von den ganzen tollen Dingen, die im Paradies waren, wurde er getrennt. Aber jetzt hat Jesus das Problem gelöst. Jetzt brauchen wir nicht mehr getrennt sein. Jetzt haben wir wieder Zugang zum Baum des Lebens, zum Jesus. Er ist das Leben. Das, was nach Adams Sündenfall ja dann nicht mehr möglich war. Darum sehen wir sind in einer ganz anderen Position. Aber wir müssen das erkennen und lernen, dass wir in einer anderen Position sind, als wie wir es bisher gewohnt waren oder wie uns die Religion das mitgeteilt hat. Jesus hat uns zur Gerechtigkeit gemacht, 2. Korinther 5, 21, ja, nicht zur Sünde, sondern zur Gerechtigkeit. Er hat uns laut Galater 3, 13 vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem dass er für uns zum Fluch wurde. Er trug unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten, steht in Matthäus 8, 17. Und Petrus hat es aufgegriffen, 1. Petrus 2, 24. Da schreibt er hier, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, oder durch dessen Wunden, durch das Opfer sind wir geheilt worden. Und das bezieht sich alles auf die prophetische Vorausschau von Jesaja, Jesaja 53, 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das sind die ganzen Erlösungswerke. Da müssen wir unseren Fokus drauf legen. Nicht auf die Gebote und auf die alttestamentlichen Dinge und auf Israel unten oder, also ich meine, die Nation Israel und so weiter. Das ist gar nicht unsere Sache. Unser Blick ist Jesus. Unser Blick ist er. Er ist die Wurzel, die uns trägt. In den edlen Ölbaum, in den wir eingepfropft wurden, wo andere ausgepfropft wurden wegen ihres Unglaubens. Aber da heißt es, die Eingepfropften, die haben Teil an der Fettigkeit des Ölbaumes. Ja, wir können von ihm nehmen, wir können von ihm ziehen, wenn wir eingepfropft sind, wenn wir unsere Stellung in Christus eingenommen haben. Jesus wurde um euretwillen arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. 2. Korinther 8, 9. Das ist Aussage. Und er war wirklich arm. Er besaß nichts mehr. Selbst seine Kleider haben sie zerteilt oder verlost. Aber es war um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden, erfolgreich und gesegnet in unserem Leben. Ja, ich meine jetzt hier nicht nur Millionär zu sein, sondern erfolgreich zu sein in dem, was du tust, egal in welcher Sache, gesegnet zu sein. Ausgewogenheit gesegnet zu sein. Das ist ja das, was Jesus für uns erwirkt hat am Kreuz. Was hat er noch gemacht? Von Angst, Sorgen, Schmach, Ablehnung, Spott, Einsamkeit, Verlassenheit hat er uns befreit. Er wurde nämlich verlassen, er wurde verspottet, bespuckt. Er hat die Angst gehabt vor der ganzen Sache, dass er sogar Blut schwitzte. Er hat alles für uns getan. Das Erlösungswerk ist gigantisch und gewaltig. Es ist superlativ. Und außerdem hat er uns aus Satans Herrschaftsbereich herausversetzt. Kolosser 1, 13 sagt uns, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt sind wir unter der Herrschaft von Jesus, der Sohn, den er so sehr liebt. In dessen Herrschaftsbereich sind wir jetzt. Nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis und des Satans. Da hat er uns herausgeholt und er hat uns gleichzeitig das Bürgerrecht des Himmels gegeben. Und das sind richtige, tolle Vorrechte, die wir haben, weil wir eben Himmelsbürger geworden sind. Gottes Söhne und Töchter. Das alles hat Jesus getan. Und sehen wir, dass das einfach super ist und toll ist, auf das zu schauen, was Jesus für uns getan hat. Da können uns Kronleuchter aufgehen. Und da ist der Heilige Geist Gewehr bei Fuß, weil das ist genau das, was uns der Heilige Geist lehren will, offenbaren will. Weil das befähigt uns, im Glauben zu wachsen. Das Gesetz befähigt uns nicht. Das Gesetz, die alttestamentlichen Dinge, die befähigen uns nicht. Wir haben was Besseres bekommen. Die Position in Christus Jesus, einen neuen und besseren Bund. Also setze deinen Glauben zu 100% auf das, was Jesus getan hat. Schau nicht auf das, was vor Augen ist, auf das, was in deinem Körper vielleicht noch nicht geheilt ist, sondern schau auf das, was Jesus getan hat. Und dann wird sich der Körper dementsprechend anpassen und erkennen, oh, die Krankheit hat er Jesus getragen. Ich brauche ja gar nicht mehr krank sein. Und es wird Heilung hervorkommen. Und so weiter. Und so in allen Bereichen von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, was er am Kreuz für uns getan hat. Also meditiere über diese Dinge, bekenne vor allen Dingen, vergiss nie, auch die Dinge auszusprechen. Ob jetzt vielleicht, wenn es nicht anders geht, laut in deinem Inneren oder noch besser laut mit deinem Mund. Bekennen, aussprechen und auch vor Menschen einmal was zu bekennen oder sich zu Jesus zu bekennen. Du kannst zum Beispiel für dich Bekenntnisse machen, die so klingen: Mein Glaube verwirklicht mein Gebet. Mein Glaube verwirklicht das, was ich erwarte. Mein Glaube verwirklicht das, was ich erbeten habe. Mein Glaube verwirklicht das, was Gottes Wort mir verheißt oder was Gott mir versprochen hat. Mein Glaube verwirklicht das, was mir von ihm zugesagt wurde. So beispielsweise, ne? Aber sprich, ob erst diese Tage gelesen, in dem Glaubensstudienkurs von Kenneth Hagin, dass der Herr ihm gesagt hat, es liegt weniger am Glauben bei den Leuten, sondern am Bekennen. Ja, sie glauben, viele glauben, aber sie bekennen es nicht. Und dann wird es nicht zuteil. Dann funktioniert der Glaube nicht. Weil der Glaube braucht ein Werk. Und das einfachste Werk ist, mit dem Mund es zu bekennen, dass man mit dem Herzen glaubt. Und so wird man auch gerettet und so wird man auch geheilt und so wird man auch gesegnet. Ja, mit vor Gott klagen und jammern, es ist nicht auf Dauer das zielführend, das Ganze. Glaube bringt übernatürliche Dinge hervor. Glaube bringt das hervor, was das Wort sagt. Es wird verwirklicht. Wenn du nochmal den Stammvater des Glaubens anschaust, Abraham und auch seine Frau, die Sarah, da heißt es auch im Hebräerbrief 11, Vers 11, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Also die Sarah war erst schon mal unfruchtbar, ein ganzes Leben lang hat sie keine Kinder bekommen, war zu der Zeit eine furchtbare Schande für sie und auch für den Abraham. Und dann war sie schon 90 Jahre alt, glaube ich. Und da kriegt man erst recht keine Kinder mehr im Normalfall. Aber der Glaube von Abraham und auch von der Glaube Sarahs hat diese natürliche Begrenzung durchbrochen, hat sie überwunden. Gott hat sein Wort, seine Zusage gegeben und hat sie auch eingehalten. Weil der Abraham Gott für treu erachtete, der das Versprechen abgegeben hat. Er hat in seinem hohen Alter trotzdem geglaubt, dass das, was Gott ihm zugesagt hat, er auch tun wird. Und Gott ist treu und hat diese Verheißung erfüllt. Und wenn du das einmal so vorstellst, vielleicht hast du eine Nachbarschaft, so alte Leute, Kinderlose, und dann würden die jetzt in dem Alter, 90 Jahre, 99 Jahre, noch Kinder kriegen. Dann siehst du, wie der Verstand plötzlich anfängt, das Ding so anzuzweifeln. Aber so war der Glaube Abrahams. Und deshalb ist er auch der Vater des Glaubens. Und wir profitieren heute noch vom Glauben Abrahams. Der Glaube Abrahams wird uns heute noch zugerechnet. Ja, weil Gott gesagt hat, aus dem Grund, weil du geglaubt hast, wird er alle deine Nachkommen, alle seine Nachkommen segnen. Und wir sind in Christus Jesus Nachkommen von Abrahams und werden damit durch den glaubenden Abraham gesegnet. Ich glaube, im Hebräerbrief, im Galaterbrief steht sowas. Aber jetzt zum Abschluss 2. Korinther 1,18. Gott aber ist treu. Also ist nochmal diese Treue Gottes aufgeführt. Gott aber ist treu und er bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also Gott bürgt für das Wort, für das Evangelium, dass es nicht Ja und Nein zugleich ist. Und ich glaube, Ja und Nein ist eigentlich, wenn man es zusammenfasst, ein Vielleicht. Dann könnte sein. Aber es ist nicht bei Gott. Bei Gott gibt es nicht ein Vielleicht oder könnte sein. Bei Gott gibt es ein Ja und ein Amen, haben wir schon öfter gesagt, oder? Ein Ja und Amen ist in Christus Jesus für jede Verheißung, die es gibt, geschehen. Und dafür bürgt Gott. Er hat sich dafür verbürgt, für seine Worte. Und das kannst du ihm auch mal sagen, wenn du im Glauben kommst. Ja, nicht, wenn du kommst und ihn anklagst, weil er das wieder noch nicht getan hat. Das ist nämlich kein Glaube, sondern Glaube ist, ja Herr, du bist treu und du bürgst für dein Wort, dass ich glaube und es wird verwirklicht, weil deine Kraft und deine Treue zum Wort steht oder so. Wie du das formulierst, ist es zweitrangig. Wichtig ist, dass authentisch ist, von innen heraus, echt und nicht ein Hinterstübel, so eine kritisierende, anklagende Haltung gegenüber deinem himmlischen Papa. Den tun wir weg, die ist nicht gut, aber jetzt haben wir ganz viel gehört. Jetzt wollen wir unseren himmlischen Papa auch preisen. Und ich glaube, es hat uns heute diese Lehre wieder Gründe gegeben, den Herrn Jesus zu preisen für all das Gute, was er am Kreuz für uns getan hat. Weil mit Lobpreis und Danksagung setzt du auch schon Glauben in Gang. Unsere Lieder sind oft auch Glaubensbekenntnisse. Darum ist es wichtig, dass du das Lied nicht einfach bloß mitsingst. Ach, so ein schönes Lied. Oder in manchen Gemeinden gibt es dann tolle Lobpreisbands. Ich habe da kein Problem damit. Aber wenn dann der Sound das Wichtige ist, dann habe ich schon ein Problem damit, weil dann geht es in die Irre. Es muss die Aussage, die Herzensaussagen, die aus dem Lobpreis kommen, die müssen passen. Und wenn es bloß einer ist, der nicht so perfekt singt und vielleicht bloß ein Instrument, aber das Herz dahinter stimmt und die Aussage, dann ist es viel besser in den Augen Gottes, als wie der große Chor, der Top-Sound und was weiß ich was alles, Lichtanlage und Fähnchen schwingen, was ja halt so populär ist. Das lenkt ab. Das lenkt ab von dem, was um das, was wirklich geht. Darum wehre ich mich da oft ein bisschen dagegen. Es darf alles sein, wenn der Grundtenor stimmt. Aber die Gefahr der Ablenkung ist halt leider sehr groß. Ich kenne das Spielchen schon. Ich bin ja 10 Jahre Lobpreisleiter in einer Gemeinde gewesen, wo alle möglichen Dinge schon gemacht wurden oder auch selber gemacht habe, daraus gelernt habe. Also lasst uns diese Lieder im Glauben singen.